So, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gut drauf. Man sieht das so schlecht vom Licht, aber ich hoffe es, ich höre niemanden. Wir befinden uns aktuell in einer Botschaft, ihr dürft euch gerne setzen. Wir befinden uns aktuell in einer Serie, die der Karl Michael gestartet hat, die heißt, er hat es versprochen. Und wer war die letzten beiden Sonntage schon hier? Wer da schon ein paar, die da schon fleißig mit dabei waren. Und der Karl-Michael hat versprochen, dass wir in den kommenden Wochen über dieses Thema reden werden. Also konnte ich gar nicht anders, als mich hier anzuschließen. Und es ist mir eine besondere Ehre, diesen Sonntag mit euch hier verbringen zu dürfen, unseren Pastor Karl-Michael vertreten zu dürfen, Sonntagmorgen. Und ich soll euch auch ganz liebe Grüße von ihm ausrichten. Er ist unterwegs, er ist gerade in Deutschland. Und genau, deswegen werden wir den Sonntag zusammen verbringen. Ich möchte ein kurzes Gebet machen und dann werden wir auch schon gleich loslegen. Vater, wir danken dir für diesen besonderen Sonntag, den du uns geschenkt hast, Herr. Ich bitte dich, dass du mich durch dein Wort führst, Herr, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns zeigst, wie sehr du uns liebst und welche Versprechen und Segen du für uns bereithältst, Herr. Öffne uns bitte die Augen und die Herzen an diesem Sonntagmorgen und auch an allen Leuten, die live zusehen von zu Hause, egal wo sie sind, egal zu welchem Zeitpunkt, Herr. Und darum bitten wir dich in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Ich möchte diese Botschaft heute mit einer Frage beginnen. Und zwar hast du dich schon mal gefragt, warum manche Menschen ein besonders erfülltes Leben haben und andere nicht? Was eine sehr schwierige Frage ist, weil man sich halt Gedanken machen muss, was ist ein erfülltes Leben? Falls du jetzt an ein schnelles Auto dachtest, an sehr viel Geld und eine hübsche Lady oder einen besonderen Ehemann an deiner Seite, dann muss ich dich enttäuschen, das ist es nicht. Wenn es das wäre, dann würde es bedeuten, dass die Leute mit den schnellsten Autos die besten Autofahrer wären, oder? Die viel Geld haben, müssten dann die glücklichsten sein. Und die mit den hübschesten Partnern oder die hübschesten unter uns, die müssten die besten Beziehungen haben. Aber das ist es nicht. Bei einem erfüllten Leben habe ich mir jemanden vorgestellt, oder ich denke, dass es auch etwas ist, was in jedem von uns drinnen steckt, was jeder von uns gerne hätte, ist es ein selbstbewusstes Auftreten zu haben, großzügig zu sein und andere zu ermutigen, wo man unterwegs ist. Tiefe und bereichende Beziehungen zu anderen Menschen zu haben, wie zum Beispiel die Bernadette hier, die zum Beispiel kommt, die kennen wir doch alle, oder? Erst unlängst hat meine Mama mir erzählt, dass die Geburtstagsfeier von der Bernadette die wahrscheinlich schönste und besonderste ganz besondere Feier war, weil man erlebt hat, wie viele Menschen sich dort mit ihrer Dankbarkeit und Liebe an sie zurückwenden konnte. Aber das ist erfüllt, oder? Oder Menschen, die einen besonderen Frieden ausstrahlen, egal in welcher Situation, und eine besondere Freude haben, die meistens immer gut drauf sind. Und besonders stelle ich mir vor ein erfülltes Leben die Menschen, die ein Vorbild sind in ihrer Selbstbeherrschung und Geduld mit anderen, obwohl sie andere gar nicht kennen. Und die Wahrheit, wie wir alle wissen, weil wir sind ja alle von derselben Kategorie, wir sind alle Mensch, wir wissen, dass in uns drin nie alles in bester Ordnung ist. Aber trotzdem schaffen es diese Menschen mit einem erfüllten Leben, sich zu beherrschen, diese Ruhe zu haben und das zu tun, was richtig ist. Also das stelle ich mir vor unter einem erfüllten Leben. Das, was Gott in uns hineingesetzt hat, was wahrscheinlich jeder von uns irgendwie danach trachtet und danach sucht. Aber wenn es nicht die äußeren Dinge sind, was ist es denn sonst, was die Menschen unterscheidet von einem erfüllten Leben und die anderen, die es nicht haben? Nun, es ist ganz einfach. Die Bibel lehrt uns, es sind unsere Entscheidungen. Und natürlich sind wir alle in verschiedensten Situationen. Nicht jeder von uns kann dieselben Entscheidungen treffen, weil wir verschiedene Umstände haben, verschiedene Ausgangssituationen, aber dennoch sind es die Entscheidungen. Und du kannst sie schon aufschreiben, falls du eine Outline hast, kannst du heute mitschreiben. Entscheidungen bestimmen die Richtung unseres Lebens. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Wahrheit, die uns allen hilft, ein besonders erfülltes Leben zu führen. Entscheidungen bestimmen die Richtung unseres Lebens. Und in der Bibel, in Gottes Wort, gibt es zahlreiche Verse und Versprechen, die das unterstreichen und zeigen. Ich habe euch ein paar mitgenommen. Sprüche 16, Vers 20. Glücklich der Mensch, der Gott vertraut. Psalm 119, Vers 2. Glücklich die, die halten, was er verordnet hat und mit ganzem Herzen nach ihm suchen. Psalm 34, 9. Glücklich ist jeder, der Schutz bei Gott sucht. Matthäus 5, Vers 8. Glücklich die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Matthäus 5, Vers 9, ein Vers später. Glücklich die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Und auch Lukas 11, 28, ja, sagt Jesus, doch wirklich glücklich sind die Menschen, die das Wort Gottes hören und befolgen. Und jetzt haben wir diese Verse gelesen, wer fühlt sich alleine von dem schon ein Stückchen glücklicher? Alleine, wenn du Gottes Wort liest, und das ist die Wahrheit, das Versprechen, die Versprechen, die er uns gibt. Das heißt mit anderen Worten, wenn du dich entscheidest, Gott zu vertrauen, mit deinem ganzen Herzen nach ihm suchst, seine Worte hörst und sie befolgst, macht dich das zu einem glücklichen Menschen in deinem Leben. Und ganz wichtig, oft wenn wir das hören, und früher dachte ich auch so, dachte ich mir, sein Wort hören und sein Wort tun und umsetzen, das bedeutet nicht, dass du ein fehlerfreies Leben hast. Ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die halten sich vielleicht vom Glauben eher distanziert, oder vielleicht ist es mein Gefühl, weil sie Angst haben, wenn sie alles tun müssen, was Gott sagt in seinem Wort, das würde bedeuten, ich müsste ein makelloses, fehlerfreies Leben führen. Aber sein Wort sagt das nicht. Es gibt das Alte Testament, das uns viel zeigt, wie Gott war, wie er unterwegs war, aber es gibt auch das Neue Testament, es gibt den neuen Bund. Und es gibt Gottes Gebote, wo er sagt, wir sollen ihn lieben aus ganzem Herzen, unseren Nächsten wie uns selbst. Und er sagt, dass unsere Schuld vergeben worden ist, weil er weiß, dass wir nicht anders konnten. Das heißt, es bedeutet nicht, dass du ein fehlerfreies Leben führen musst oder dass ich ein fehlerfreies Leben führen muss, sondern es bedeutet, dass wir auf ihn vertrauen, ihn von ganzem Herzen suchen, sein Wort hören und es befolgen, das, was er sagt, und dass uns das zu glücklichen Menschen macht in unserem Leben. Also nochmal, Entscheidungen bestimmen die Richtung unseres Lebens. Das ist eindeutig. Deshalb habe ich auch heute meine Botschaft betitelt mit die Entscheidung, die alles verändert. Die Entscheidung, die alles verändert. Und die gibt es wirklich. Ja, ich erzähle euch jetzt keinen Schmarrn. Holen wir noch einen Schluck Wasser. Aber wie ist das mit Entscheidungen? Natürlich, Entscheidungen sind ja keine einfache Sache. Es ist nicht immer leicht, Entscheidungen zu treffen, oder? Sie werden oft von Emotionen und von unseren Gedanken beeinflusst. Ja? Mir passiert das wirklich täglich. Täglich, dass es von Emotionen oder von Gedanken beeinflusst wird. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, was wir in unseren Kopf lassen, denn das beeinflusst unser ganzes Leben. Unsere Gedanken beeinflussen unsere Entscheidungen. Und wie geht es weiter mit Entscheidungen? Auch wenn wir oft wissen, welche die richtigen Entscheidungen sind, fällt es uns enorm schwer, diese zu treffen, oder? Ich kenne das ganz oft, wenn ich vielleicht was falsch mache und der liebe Herr trägt mir auf, mich bei meiner Frau zu entschuldigen. Es fällt nicht immer leicht. Es fällt nicht immer leicht, das Richtige zu tun. Und obwohl wir es wissen, am Wissen liegt es nicht, sind Entscheidungen sehr schwer. Und ich habe einige Highlights mitgebracht, wo ich vielleicht wiederfindet, so wie ich. Und zwar gibt es Entscheidungen, die besonders schwer sind, weil wir zu viele Möglichkeiten haben. Die Wissenschaft spricht sogar von einer Überlastung, ja? Einer Entscheidungsüberlastung. Das heißt, es passiert so viel in deinem Kopf, dass du zu viele Möglichkeiten hast und du bist nicht in der Lage, eine gute Entscheidung zu treffen. Es ist auch so, dass ein Mensch, ein Erwachsener, im Durchschnitt täglich bis zu 35.000 Entscheidungen trifft. Du stehst morgens auf und denkst dir, was ziehe ich heute an? Was muss ich mir noch alles besorgen? Was muss ich rechtzeitig erledigen? Dein Tag, dein Ablauf sind lauter viele, viele Entscheidungen. Und dann passiert es halt, dass du im Restaurant sitzt, die Speisekarte aufschlägst und dann ist es zufällig ein Restaurant, wo es ganz viele Sachen gibt. Und du steckst in einer Entscheidungsüberlastung und du bist nicht in der Lage, vielleicht das zu entscheiden, was dir gefallen würde, was du wirklich willst. Denn eine andere Kategorie ist, Entscheidungen aus einer vorübergehenden emotionalen Haltung. Wer geht das? Es passiert etwas in deinem Leben, du wirst sehr emotional, weil es dir nahe kommt und du triffst eine Entscheidung. Und leider Gottes sind es genau diese Art von Entscheidungen, wenn ich das auch mitgeben darf heute, die dich dazu führen, dass du vielleicht eine Sache aufgibst, die vielleicht sogar genau das Richtige wäre für dich. Weißt du, dass es der Unterschied zwischen sehr erfolgreichen Menschen und weniger erfolgreichen Menschen oft ist, dass sie genau an diesem Punkt, wo es emotional wird, wo es vielleicht eine schwierige Entscheidung zu treffen gibt, dass sie da nicht die Entscheidung treffen, aufzugeben. Eines der wertvollsten Dinge, die ich hier lernen durfte, auch vom direkt, es war sogar vom Karl Michel, von seinem Pastor, bei einer Predigt hat er gesagt, du kannst das Handtuch auch noch morgen wegwerfen. Du musst nicht heute aufgeben. Es gab, ich kann gar nicht erzählen, wie viele Situationen es gab, wo ich wirklich einfach aufgeben wollte und ich musste an genau diesen Satz denken, ich kann es morgen immer noch machen. Ich kann morgen immer noch das Handtuch werfen, ich kann morgen immer noch aufgeben. Und es passiert ganz was Besonderes, so wie das Wort Gottes sagt, wenn du schlafen gehst und in der Früh aufstehst, dann ist der Tag einfach anders. Hast du das erlebt? Dann ist er anders. Warum? Weil deine emotionale Haltung anders ist. Dein Körper hatte die Nachtzeit, sich emotional zu erholen. Er verarbeitet deine Emotionen und deine emotionale Haltung hat sich geändert. Die Situation ist wahrscheinlich dieselbe, wo du gestern aufgeben wolltest und aufhören wolltest, aber heute hat sich nichts geändert. Aber du möchtest nicht mehr aufgeben. Die Gefahr bei diesen Sachen auch ist, also bei diesen emotionalen Entscheidungen ist, dass wir oft dann dazu tendieren, eine sehr langfristige Entscheidung zu treffen, indem wir sagen, das passiert mir nie wieder. Du bist so wütend oder es passiert dir so Schlimmes, dass du emotional dich entscheidest, das mache ich nie wieder. Und vielleicht war die Situation gar nicht, es war eine besondere Situation, aber es bedeutet nicht, dass du das, was du da getan hast, nie wieder tun solltest. Vielleicht, ich kann mich ganz lustig, das erste Mal, wie ich hier predigen durfte, habe ich eins der Gläser in einen Lautsprecher geschüttet. Ich wollte trinken, bin angekommen. Es gibt keinen besseren Icebreaker, ja? In Lautsprecher. 1000 Gedanken, man dachte, ist der jetzt kaputt, muss ich was machen, soll ich weiterreden, was soll ich tun? Das hätte ein Ereignis sein können, wo ich sagen hätte können, mein Gott, ich möchte nie wieder da oben stehen. Zum Glück habe ich das Handtuch da nicht geworfen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, und wir lernen das auch von Leuten, die sehr erfolgreich sind im Geschäftsleben, triff keine Entscheidungen in einer vorübergehenden emotionalen Haltung. Tu das nicht. Auch wenn du vielleicht mit jemandem im Streit bist. Du bist sehr emotional. Das ist etwas, was ich lernen durfte. Ich bin ein sehr empfindsamer, sehr emotionaler Mensch. Und manchmal passiert es mir, dass ich dann Dinge sage, die ich eigentlich gar nicht sagen will. Kennst du das? Du hast eine Auseinandersetzung, hast ein Gespräch, dann gehe ich dort weg, total emotional, ich beruhige mich und dann denke ich mir, ich hätte das sagen können. Und damit hätte ich es ihm besser, also nicht ihm fertig machen, sondern ich hätte mich besser erklären können, was mich in der Situation gestört hat. All diese Dinge fallen mir im Nachhinein ein, weil ich einfach zu emotional war. Triff keine wichtigen Entscheidungen. Es ist okay, wenn du sagst, du, gib mir einen Moment. Ich muss mich fassen. Lass uns morgen drüber reden. Ich schaff's heute nicht. Bitte gib mir Zeit. Ich musste lernen, diese Dinge auszusprechen. Ich dachte, es ist ein Zeichen der Schwäche. Bin ich schlagfertig. Ich kann nicht gleich kommunizieren. Aber es ist okay. Ich muss nur wissen, wie ich drauf bin. Wenn ich sehr emotional bin, dann sage ich, du, gib mir bitte die Zeit. Ich möchte drüber nachdenken. Lass uns morgen reden. Und morgen kann ich anders dieses Gespräch führen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt auch ein Buch, Das ich liebe diese psychologischen Bücher da, Schnickschnack, ja. Da gibt es ein Buch, das heißt The Chimp Paradox. Das Chimp Paradox. Und das ist von einem Doktor, der erklärt, dass es einfach damit zu tun hat, welcher Teil deines Gehirns am stärksten durchblutet wird, der ist am dominantesten, mit dem denkst du am stärksten. Und es passiert einfach in einer emotionalen Situation, dass enorm viel Blut in deinen, er nennt das Schimpanse, ja? Das ist so lustig, den kreativen Teil deines Gehirns, deswegen heißt das Buch Chimp Paradox. Es schießt, dieser Teil ist 10-mal schneller wie der Teil, der logisch und normal denkt. Das heißt, es schießt sofort Blut in diesen Teil deines Kopfes und du bist enorm emotional. Und wenn du es nicht schaffst, dich auf den anderen Teil deines Gehirns zu konzentrieren oder zu lassen, dann bleibst du in diesem emotionalen Teil Und deswegen sind wir dann oft so. Dieser Doktor berät Sportler und hilft ihnen dabei, von einer enorm guten Leistung außergewöhnliche Leistungen zu erreichen. Und er erzählt das in diesem Buch und das ist total interessant. Er macht das nicht, indem er ihnen härtere Trainings gibt, weil die trainieren schon hart. Die trainieren bereits am Limit ihrer Möglichkeiten. Sie ändern einfach die Fragen, die sie sich stellen während eines Wettkampfs. Es gibt Leute, die fahren ein Radrennen und denken sich, holt er mich ein, wie viel Abstand ist noch hinter mir? Und er bringt ihm bei, durch ständiges Wiederholen und in anderen Fragen, den anderen Teil seines Gehirns zu durchbluten, damit der führt und damit er nicht emotional wird. Das ist enorm, es ist nichts falsch mit dir, das ist wie der Mensch funktioniert. Wir müssen einfach nur mehr über uns lernen, über Gottes Wort und auch über uns Menschen, wie unser Körper funktioniert, damit wir es richtig einsetzen können. Aber das sind emotionale Entscheidungen. Wer kennt die? Damit ich selbst sehe, ein bisschen besser im Licht. Ein paar wenige. Dann gibt es der Klassiker. Entscheidungen, wo du aus Angst am besten keine Entscheidung triffst. Wer kennt das? Wo du sagst, lieber keine. Was dir vielleicht niemand noch gesagt hat oder wo du nicht drüber nachgedacht hast, das ist auch eine Entscheidung, keine Entscheidung zu treffen. Und da verlieren wir auch sehr, sehr viel. Durch diese Angst, Entscheidungen zu treffen, vielleicht etwas enorm Schwieriges, wo du eine Entscheidung treffen musst in deinem Leben, es fällt dir enorm schwer und du denkst dir, ich treffe am besten keine Entscheidung. Aber auch das ist eine Entscheidung und sie führt nicht zu dem, was wir gerne hätten. Aber zum Glück gibt es auch weise Entscheidungen, ja? Und weise Entscheidungen, die uns näher zu Gott und seinen Versprechen für uns bringen. Und auf die möchten wir uns konzentrieren. Aber bevor wir darüber gehen, möchte ich noch eines sagen. Wenn du jemand bist, wo du jetzt sagst, Hilfe, mir passiert's, dass ich irgendwie ständig die falschen Entscheidungen treffe. Jetzt, wo ich das höre, das erinnert mich an etwas, ich treffe ständig die falschen Entscheidungen in meinem Leben. Und das sind keine weisen Entscheidungen. Auch hier gibt es ein Versprechen und das möchten wir uns anschauen. Das sind gute Neuigkeiten für uns. Und zwar in Jakobus 1, Vers 5 heißt es in der Bibel, wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Das heißt, Gott gibt uns ganz klar an, wenn wir ihn um Weisheit bitten, wird er uns Weisheit geben. In einer anderen Stelle in der Bibel heißt, Gott, Ehrfurcht vor Gott zu haben, ist der Beginn der Weisheit. Die Bibel lehrt uns ganz, ganz viel und sie ist voll mit den Versprechen und Segen, die Gott für uns hat. Auch lernen wir, dass Gott uns Gutes möchte. Er möchte nicht seine Weisheit nur denen verteilen, die dazu bestimmt sind, so wie es oft Systeme gibt, die das vorgeben. Ja? Viele Leute sollten nicht zu klug sein, sie sollten eher dort bleiben, wo sie sind. Das ist nicht Gott. Gott möchte, dass wir alle Weisheit haben. Er möchte, dass wir ein erfülltes Leben haben, auch hier auf Erden. Bei diesem Thema, was mir unbedingt wichtig, so wie in jeder Predigt, dass man eine Bibelgeschichte hat, eine Geschichte, wo man das illustriert bekommt, wo man jemanden findet, an dem wir uns ein Beispiel nehmen können. Wo wir, in der Bibel haben wir die Situation, dass oft Menschen unterwegs sind und du hast verschiedenste Perspektiven. Du kannst erstens von außen drauf zusehen, weil wenn du mittendrin bist in einer schwierigen Situation, ist es total schwierig. Geht es euch auch so, dass du erkennst, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Auch ich könnte es jetzt noch 15 Mal hier predigen und dennoch habe ich dieselben Herausforderungen wie wir alle. Wenn wir in der Situation drin sind, ist es enorm schwierig, das Richtige zu erkennen. Aber in Gottes Wort haben wir oft die Gelegenheit, von außen zuzusehen und wir haben auch oft die Gelegenheit zu sehen, wie Gott reagiert in einer Geschichte. Und ich habe eine Geschichte für uns heute Morgen ausgesucht von Abraham. Wer kennt Abraham? Jetzt hoffe ich, sehe ich mehr Hände. Das gibt es ja nicht. Das kann ja nicht am Licht liegen. Abraham ist ein enormes Vorbild aus dem Alten Testament. Und ich muss sagen, früher dachte ich mir oft so, boah, das Alte Testament ist schon zach. Ja? Es ist zum Lesen. Ja? Ich weiß nicht warum, ich habe mich so sehr ins Alte Testament verliebt. Ich lese dort so, so viel genauso gern wie im Neuen Testament. Ich finde, das Alte Testament zeigt uns einfach so sehr, wie Gott ist. Und wir konzentrieren uns so sehr auf die Geschichten und verstehen sie nicht. Und natürlich gibt es viele Fragen, die man nicht beantwortet bekommt. Aber das Alte Testament zeigt einfach, wie gut Gott ist. Und im Neuen Testament sehen wir, setzt sich das fort, wo wir sehen, was er dafür getan hat, weil er uns so liebt und wie gut er ist. Und zusammen erkennen wir Gottes Wille, aber das Alte Testament ist was ganz Besonderes. Und im Alten Testament gibt es einen Abraham. Und Abraham hat einen besonderen, einen außergewöhnlichen Glauben. Abraham war nicht so, dass er 50% gab oder 60, 70, auch nicht 90. Abraham gab 100% und deswegen ist die Geschichte so cool. Er vertraute Gott so sehr, dass er die Königsklasse aller Entscheidungen traf. Das habe ich so genannt, Königsklasse. Aber ihr versteht, eine besonders weise Entscheidung. Er gehorchte nämlich Gott, no matter what, egal was, gleichgültig was auch geschehen mag, Abraham hat sich entschieden, Gott zu vertrauen, ihm zu glauben, ihm zu gehorchen. Immer wenn er ihn gerufen hat, denn Abraham, hat er gesagt, hier bin ich bin verfügbar, Gott. Was soll ich tun? Abraham ist ein enormes Beispiel. Und ich muss zugeben, die Geschichte, die wir heute durchgehen werden, ist eine sehr herausfordernde Geschichte.
Was erzähle ich euch nicht, wie viel ich gelernt habe.
Es ist eine enorm herausfordernde Geschichte und wir werden heute noch sehen, warum. Aber es gibt mehrere Gründe, warum wir diese Geschichte dennoch heute hier hören werden. Der erste Grund ist, Abrahams Berufung beginnt mit einem Versprechen Gottes. Und das macht es so besonders. Wir sind in der Serie, er hat es versprochen. Super. Ja? Und das beginnt in 1. Mose, Kapitel 12, 1-3. Und das Interessante ist, dieses Versprechen gilt bis heute hier und jetzt auch für jeden, der sich dafür entscheidet heute. Aber in 1. Mose, Kapitel 12, da heißt es, da sagte Gott zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, verlasse deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen, ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will dich segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen und alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Das steht hier. Um ehrlich zu sein, wie ich das gelesen habe, wurde mir klar, wenn ich das heute predige, dann ist das Teil dieses Versprechens, oder? Nicht wahr? Und es gilt für uns alle. Und ganz ehrlich, ich habe mir dann gedacht, wie Abraham sich heute hier, heute Morgen, sich zu Gott dreht und sagt, Gott, du bist so ein besonderer Gott, Tag für Tag erlebe ich, wie sich deine Versprechen erfüllen bis heute. Alles, was du versprochen hast, erfüllt sich von Tag zu Tag. Aber dass der Burgenländer heute hier in Wien Teil dieser Erfüllung sein wird, das hätte ich nicht gedacht. Und das war einer der Gründe. Ja? Falls du es nicht geschnallt hast, ich komme aus dem Burgenland. Ja? Und es gibt ganz viele für unsere deutschen Zuschauer Burgenländer und Wiener Witze. Und heute darf ich Teil dieses Segens sein, als Burgenländer hier in Wien. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Ja, das war eines der Gründe, wenn ich ehrlich sein darf heute. In dieser Bibelpassage in 1. Mose gibt es auch unten eine Fußnote, die zu Galater 3, Verse 6-11, und auch die werden wir lesen, und da zitiert Paulus diese Bibelstelle. Und da sagt er, denkt an Abraham. Er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Begreift doch, die aus dem Glauben leben, sind Abrahams Kinder. Die Schrift hat vorhergesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker durch den Glauben gerecht sprechen würde und verkündigte Abraham schon im Voraus die gute Nachricht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Du und ich, alle, die sich entscheiden, an Gott zu glauben und das, was er getan hat. Folglich werden die Glaubenden zusammen mit den Gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die auf die Einhaltung des Gesetzes vertrauen, sind unter einem Fluch, denn es steht geschrieben, Fluch über jeden, der nicht alles erfüllt, was im Gesetzbuch geschrieben ist. Es ist klar, dass mit Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht werden kann. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist Fakt, der Glaube an Gott lässt dich Anteil haben an Gottes Versprechen und Segen, das er seinem Volk zugesichert hat, das er Abraham zugesichert hat. Das ist ein klares Versprechen, habt ihr es gesehen? Nicht durch gute Taten, die du tust, wirst du gerettet werden. Nicht, wenn du der Oma in deiner Heimatstadt über die Straße hilfst, wird Gott sagen, wow. Es ist Fakt, dass wir diese Dinge tun, weil wir Gott lieben und weil wir Gottes Willen kennen. Sein Gesetz ist sein Wille. Und natürlich sollte das im Leben eines Gläubigen sichtbar sein, dass er großzügig ist, dass er helfen möchte, dass er dient, dass er nachgibt, dass er vergibt, dass er da ist, dass er sagt, ich bin hier, Gott. Sag mir, was ich tun soll, ich tue es. Natürlich sollten diese Dinge sichtbar sein, verstehe mich nicht falsch. Es ist auch kein Freibrief, dass du machen kannst, was du willst, weil es ist komplett egal. Nein, aber es steht klar geschrieben, nicht durch gute Taten wirst du gerettet werden. Durch den Glauben an das, was Jesus für dich und mich getan hat, wirst du Leben haben. Und das ist ganz deutlich. Jesus sagt in Johannes 14, Verse 1 bis 7, lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Wer hat schon bemerkt, dass hier oft sehr viel Verwirrung ist? Und ich merke, ich habe erst neulich mit jemandem gesprochen und es ging um einen Menschen, der verstorben ist. Und ich habe die Person gefragt, kannte er Jesus? Ist es jemand, der, weil das natürlich, wenn du das verstehst, ist das eines der wahrscheinlich häufigsten Fragen, die du haben wirst, für jemanden, der dir wichtig ist oder vielleicht ein Freund von jemandem, der dir wichtig ist. Du wirst dich fragen, kannte er Jesus? Und die Person war sich unsicher, hat gesagt, aber man muss schon sagen, er hat ein wirklich gutes Herz und er hat wirklich viel Gutes getan. Und ich hoffe aus ganzem Herzen, dass Gott jedem bis in letzter Sekunde die Möglichkeit, ich bin davon überzeugt, die Möglichkeit einräumt, dass er erkennt, dass es nur durch Jesus Errettung gibt. Aber ein gutes Herz, was schon mal gar nicht stimmt, weil es nicht biblisch ist, ein gutes Herz bringt dich nicht zu Gott, wird dich nicht erlösen. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, sagte Jesus. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Auch das ist für mich, habe ich sofort gedacht, oft gibt es ja dieses, das Christentum denken, dass es heißt, schau, dass du ja zu denen gehörst, die erlöst werden oder so. Aber Gott räumt uns mit diesem Segen, durch den Segen, den er Abraham zugesichert hat, uns alle die Möglichkeit, uns für ihn zu entscheiden. Und er sagt, es gibt genug Plätze für uns bei ihm zu Hause. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um dort einen Platz für euch vorzubereiten. Und auch das ist ein Versprechen, liebe Freunde. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr, hat Jesus gesagt. Und dann ist der Thomas gleich aufgesprungen, einer seiner Jünger. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Er hat sich auf das Äußere konzentriert. Er dachte, wo geht er jetzt hin? Wie kommen wir nach? Was passiert jetzt? Und Jesus antwortet und sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Also wenn jetzt nicht irgendeiner in diesem Chat wow schreibt oder hier, die Leute sollen ruhig sitzen, ja? Ich mag euch gar nicht so, ich bin eigentlich gar nicht so der Animator, aber ich musste mich auf diese Botschaft vorbereiten, wie ich das gelesen habe, dass dich jemand so lieben kann, der alle Möglichkeiten hat und er sagt, ich gehe zu meinem Vater und ich sorge dafür, dass du einen Platz haben wirst und dann komme ich wieder. Und ich werde dich zu mir holen, damit du nicht da bleibst in dieser Welt, wo alles schwer ist und belastend ist, wo Entscheidungen ein Horror sein können. Ich werde dich zu mir nehmen, zum Vater. wo du Friede haben wirst. Das ist begeisternd, Freunde. Aber da, super. Oft, und wir werden uns heute konzentrieren, und mir passiert es auch, wir haben die Emotionen am falschen Ort, bei den falschen Entscheidungen, aber oft lesen wir solche Dinge. Wir lesen sie und wir überlesen sie. Ich kenne das. Ich kenne das, wie das ist, wenn du einen Bibelleseplan hast. Und ich habe auch heute einen. Es ist nichts falsch daran, einen Leseplan zu haben. Aber du liest ihn und da steht, heute sollst du die und die Kapitel lesen. Und du liest sie und denkst, boah, ich muss schon los, aber lese noch den schnell einen, damit er gelesen ist. Weil sonst muss ich da Notizen machen, dann weiß ich morgen nicht, wo ich fortsetzen muss. Und du liest so schnell drüber und du überliest Dinge, die dein Leben verändern können. Ich habe es mir angewohnt, ich klappe zu und sage, dann lese ich den ganzen Teil morgen nochmal. So bin ich ziemlich im Verzug mit meinem Leseplan, aber das stört mich nicht, weil ich dann bewusster lese. Es heißt nicht, dass ich dann perfekt lese und dass mir nichts entgeht, um Gottes Willen, nein, aber ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher. Das ist so eine emotionale Entscheidung. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist einer der Gründe, wieso ich diese Geschichte mit euch durchgehen wollte. Das Versprechen Abrahams ist gewaltig. Und das, was es für uns bedeutet, verändert das Leben. Ein zweiter Grund, und vielleicht hast du es gemerkt, und ich habe es schon erwähnt, dass viele Tränen geflossen sind. Abrahams Geschichte hat mich enorm bewegt. Ich muss sagen, Abraham macht mich, oder für mich, oder für uns alle, ist ein enormes Glaubensvorbild. Enorm. Wie gesagt, er war nicht mit 50, 60, 70 Prozent dabei. Er war mit 100 Prozent dabei. Und wenn wir Abrahams Geschichte so durchlesen, in den ersten Kapiteln Mose, dann haben wir Einblicke von vielleicht wie viel? 6, 7, 8 Ereignissen. Aber Abraham war an manchen Stellen, die wir heute durchgehen, bereits 100 Jahre alt. Der muss sein ganzes Leben so gelebt haben. Und das macht ihn so besonders. Wir möchten uns drei Dinge anschauen, die Abraham getan hat. Und dann gehen wir in diese Geschichte hinein. Punkt 1, und das ist etwas, was du mitschreiben kannst. Abraham ist ein enormes Vorbild, weil er gehorchte. Er horchte auf das, was Gott ihm gesagt hat. Wie viele von uns würden das schaffen? In 1. Mose 12 sagt er, zieh aus deinem Land, verlass deine Heimat, dort, wo du aufgewachsen bist, das Umfeld, das du kennst, wo du dich wohlfühlst, wo du jede Ecke und jede Straße kennst. Verlass die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ganz ehrlich, wie viele von uns würden an dieser Stelle sagen, passt, mach mal. Schwierig, oder? Aber Abraham gehorchte. Er war bereit. Gott hat ihn gerufen, Abraham gehorchte. Zweitens, Abraham vertraute Gott. Es gibt eine Geschichte, einen Kapitel weiter, in 1. Mose 13. Wenn du da liest, dann ist er mit seinem Neffen Lot unterwegs. Und die Bibel sagt, dass Abraham enorm reich war. Und die hatten ein Problem, das Weideland reichte nicht für alle aus, für beide. Beide hatten sehr Tiere, aber Abraham war besonders reich. Und Abraham kam mit den Gedanken, Lot, wir müssen uns trennen. Du wirst auch lesen, es gab dann Streit zwischen den Bauern und zwischen den Hirten und so weiter. Es war sicher keine einfache Situation, aber Abraham sagte, wir müssen uns trennen. Und Abraham machte etwas, was mich auch wieder sehr bewegt hat. Er vertraute Gott so sehr und wahrscheinlich wusste er, hey, Gott hat mir diesen Segen versprochen, egal wo ich bin. Egal wo ich bin, und diese Info werden wir heute alle haben, wenn wir den Raum verlassen. Ich hoffe es von ganzem Herzen. Gott hat mir versprochen, für alles ist gesorgt. Und dann geht er zum Lot und sagt, Lot, das ist das Land. Wohin möchtest du ziehen? Wenn du links gehst, gehe ich rechts. Wenn du rechts gehst, gehe ich links. Und Lot natürlich, ich kann mir vorstellen, der war, Abraham, bist du sicher? Du bist viel reicher, du hast viel mehr. Ich meine, Du hast wahrscheinlich viel mehr Gefolgschaft, viel mehr Tiere, viel mehr Dinge, für die du sorgen musst. Und Abraham sagt, ja Lot, ich überlasse dir das. Wahrscheinlich wollte er das Lot, weil sie sich trennen, wollte er Lot einfach diese Möglichkeit einräumen, dass er entscheiden kann. Weil Abraham wusste, er hatte sich entschieden, Gott zu vertrauen und Gott würde für ihn Sorge tragen und nicht das, was er sieht. Und die Bibel sagt, dass Lot geschaut hat und hat gesehen, dass sein Land sehr reich an Wasser war. Es gab viel Wasser und er hat sich entschieden, dorthin zu gehen. Und Abraham hat sich folglich für die andere Seite entschieden. Wie oft stehen wir im Leben vor Situationen, wo vielleicht die Umstände dir vielleicht enorm viel versprechen, wenn du diesen Richtung einschlägst, wenn du diesen Job wählst, wenn du das machst, vielleicht hast du die Möglichkeit für einen Armen und für einen reichen Chef zu arbeiten und der Reiche ist voll der, würde es am liebsten treten, ja? den stehst du überhaupt nicht aus, aber du denkst dir, aber der hat viel Geld, der wird wahrscheinlich für meine Rechnungen sorgen und zahlen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, ich glaube, meiner schaut zu und der hat beides. Der ist nett und hat viel Geld. Ja? damit ich meinen Job nicht riskiere. Na? Aber ja, du darfst lachen. Aber vielleicht hast du diese Entscheidung und du denkst dir, boah, das klingt sehr vielversprechend, wenn ich mich in diese Richtung ausrichte, aber Gott sagt, dort wäre es besser für dich. Und du verstehst es nicht. Es ist nicht eindeutig und das ist immer so, wenn du kurz vor einer Abbiegung stehst, im Nachhinein oder wenn du einen Helikopter hättest und siehst, wo der Weg endet, ist es leicht, eine Entscheidung zu treffen, oder? Sagst du, ich nehme den besseren Weg. Aber in dieser Situation hilft nur eine Sache, Gott zu vertrauen. Und das tat Abraham. Lot, gehst du links, gehe ich rechts. Gehst du rechts, gehe ich links. Weil Abraham wusste, dass Gott mit ihm ist. Und er hat ihm etwas versprochen und er musste keine Sorge haben. Drittens, Abraham glaubte. Aber es ist nicht so, nur so, dass er glaubte. Abraham hatte sich entschieden, Gott zu folgen, egal was passiert, no matter what. Das ist im Englischen, ich weiß nicht, die Worte kamen mir einfach viel leichter. Es ist gleichgültig, was auch geschieht. Abraham hatte bereits eine Entscheidung getroffen, Gott zu folgen. Das heißt, er hatte die Entscheidung getroffen, bevor er wusste, was auf ihn zukam. Und die Bibel sagt hier, und das ist der herausfordernde Teil, einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Das ist schon mal, macht schon ein bisschen Angst, oder? Gott sagte etwas zu Abraham, womit er wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet hätte. Niemals wäre auf die Gedanken gekommen, dass das passiert. Aber wir können es lesen, weil wir diese Perspektive heute haben. Wir können in 1. Mose 22 lesen, einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe und er sagte zu mir, Abraham, sagte er zu ihm, und ja, antwortete Abraham. Und wenn man sich das näher anschaut, und danke Gott, dass es Leute gibt, Experten, die das können, weil ich kann überhaupt kein Hebräisch, ja? Ich weiß nicht einmal, ich habe es geübt, wie man das ausspricht. Abraham sagt nicht nur, Herr, hier bin ich, er verwendet ein hebräisches Wort, das heißt Hineni. Und Hineni ist der mächtigste Ausdruck in der hebräischen Sprache für volle Aufmerksamkeit und Bereitschaft. Das heißt, wie Gott ihn gerufen hat, gesagt, Abraham, und er hat gesagt, ja Herr, hier bin ich, da hat er nicht gesagt, oh ja, erzähl mal, was los ist, ich werde mein Bestes versuchen, schauen wir mal, ob ich dir helfen kann oder nicht. Er hat gesagt, ich bin hier, ich bin zu 100% hier, jetzt tun hier mit Leib und Seele, um die Aufgabe zu erfüllen, die du mir geben willst, Herr, sag mir, was ich tun soll. Das ist gewaltig. Und dann sagt Gott, nimm deinen Sohn. Und er ist so eindeutig, kennst du das, wenn du manchmal denkst, Gott spricht zu dir und war das Gott oder nicht oder wie auch immer. Gott ist so eindeutig hier, dass es wehtut. Er sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac, eindeutig, zieh in das Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Damit hat Abraham sicher nicht gerechnet. Das war eine Prüfung. Das war eine Prüfung und ich muss ehrlich gestehen, ich habe es ein paar Mal so durchgespielt. Es ist überhaupt, wenn man nicht in einer Situation ist, es macht sowieso keinen Sinn. Aber ich habe es ein paar Mal durchgespielt, ob ich vielleicht nicht annähernd hätte so entscheiden können wie Abraham. Aber ich glaube nicht, dass ich es geschafft hätte. Ich habe einen Sohn, den Elias. Das ist mein einziger und natürlich habe ich ihn besonders lieb. Es ist unser erstes Kind. Ich bin so stolz auf Elias. Ich liebe ihn so sehr. Aber das, was von Abraham hier erboten worden ist, was gebeten worden ist, ist gewaltig. Ich möchte, wenn ich kurz in diese schwierige Geschichte eingehe, dass wir das nicht emotional, ich meine, ich bin emotional, aber du musst es nicht sein. Also, ja, aber dass wir sie nicht überfliegen, ganz im Gegenteil. Ich möchte sogar, dass wir heute ein bisschen mehr Emotionen haben für das, was hier passiert ist. Manchmal lesen wir so Bibelstellen und wir überlesen sie so schnell, oder? Wir lesen so, aha, opfere deinen Sohn, dein einziger Israel. Aber was verlangt Gott hier wirklich? So, Jungs, ich schneide mich mal, das Bescheid ist, dass ich umhaut da hinten. Am nächsten Tag nach dieser Stelle, das wird keine gute Entscheidung. Am nächsten Tag stand Abraham früh auf und spaltete das Holz für das Opfer. Er belud seinen Esel. Er hat seinen Sohn informiert, dass sie gehen würden, um Gott ein Opfer zu bringen. Damals war das so, dass man ein makelloses Tier oder einfach das Erste deiner Ernte, das Beste, was du hast, Gott opferst, um ihm zu zeigen, wie sehr du ihn liebst. Das hat man früher so getan. Und Abraham belädt seinen Esel, nimmt den Isaak mit und noch zwei seiner Diener. Und sie beginnen einen Dreitagesmarsch. 3 Tage. Ich will nicht wissen, was in 3 Tagen dir alles durch den Kopf gehen kann, wenn du solch eine Prüfung oder Aufgabe erfüllen müsstest. Am 3. Tag erblickt er den Berg Moria. Dagegen Moria, den Berg, den Gott ihm gezeigt hat. Und er sagt seinen 2 Dienern, wartet hier, Isaak und ich, wir gehen Gott ein Opfer bringen und kommen dann wieder. Er lud das Holz auf den Rücken Isaaks und nahm selber die Schale mit den glühenden Kohlen und das Messer für das Opfer. Und sie begingen diesen Berg zu besteigen, wo das alles stattfinden sollte. Und dann passiert etwas, womit Abraham sicher auch nicht rechnen wollte. Sein Sohn Isaak dreht sich zu ihm und sagt, Vater. Und Abraham sagt wieder, Hineni, Isaak, was gibt's? Ich bin für dich da. Das muss eine Situation sein, wenn du wüsstest, dass in den letzten, der letzte Bergaufstieg mit deinem Sohn, den du so liebst. Deswegen fällt mir das besonders schwer, sowas heute zu erzählen. Isaak sagte, wir haben Holz, wir haben Feuer, aber wo ist das Lamm, Vater? Und Abraham sagt, Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Was hättest du gesagt, deinem Sohn, den du mitnimmst? Abraham, sie sind oben angekommen. Er baut den Altar auf, schichtet das Holz und fesselt seinen Sohn Isaak. Allein der Gedanke. Aber was tat Isaak? Ich glaube, Isaak vertraute seinem Vater. Ich glaube, Isaak wusste, dass sein Vater ihn so sehr liebt, er würde nichts tun, was getan werden muss, oder? Genauso wie Abraham Gott vertraute in dieser Situation, dass Gott die Macht hat, alles zu tun. Manche Theologen sagen auch, dass Abraham dachte, Isaak ist ja der Sohn, durch den mir Gott den Segen versprochen hat. Isaak, die Geschichte beginnt ja, dass Gott Abraham begegnet und er sagt, ich will dich reichlich segnen. Und Abraham sagt, Herr, ich habe keine Kinder, ich bin schon so alt, meine Frau ist so alt. Und Gott sagt, ich werde deinen Sohn geben, den Isaak, und nur ihm, durch ihn wird sich der ganze Segen erfüllen. Isaak war was ganz Besonderes. Er war der Bund zwischen ihm und Gott. Aber Abraham vertraute Gott. Und ich denke, auch Isaak vertraute Gott. Isaak ließ sich von Abraham die Hände binden. Danach nahm Abraham das Messer. Ich glaube, diese Prüfung hat ihn zutiefst geschüttelt. Es hat alles aus ihm rausgeholt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Hand, dass Abraham nicht schweißgebadet war, dass seine Hand nicht zitterte, dass es nicht schwer war für ihn. Er nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und wieder hört Abraham eine Stimme. Abraham, Abraham, halt! Tu dem Jungen nichts. Jetzt weiß ich, wer du bist. Ich glaube, für Abraham muss das eine Erleichterung gewesen sein. Zugleich geschüttelt, zutiefst von dieser Prüfung, die enorm schwer ist und zeitgleich glücklich. Gott hatte auch einen Schafbock zur Verfügung gestellt. Und Abraham und sein Sohn opferten diesen Schafbock für Jesus, für Gott. In 1. Mose 22, Verse 16 bis 18, sagt Gott: Ich schwöre bei mir selbst, sagt Jahwe, weil du das getan und mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert hast, werde ich dich mit Segen überschütten und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, so wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Strand. Muss mich wieder schnauzen. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Und durch deinen Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein, weil du mir gehorcht hast. Ist das nicht gewaltig? Welch eine Prüfung! Jetzt gibt es vielleicht welche, die sagen, wow, die Geschichte. Abraham hat so einen Glauben bewiesen. Aber sie ist herausfordernd, ist es nicht so? Sie wirft Fragen auf, die enorm schwer sind für uns Menschen zu verstehen. Und die Bibel sagt uns nicht, dass es keine schwierigen Fragen gibt. Aber es gibt einige Gedanken, die ich mit euch teilen möchte aus dieser Geschichte. Ich glaube, Abrahams Geschichte war für etwas Großes bestimmt. Das war nicht etwas, wir sehen auch den Segen an alle Völker. Ich glaube, das musste zum Teil passieren. Nirgendwo sonst sehen wir in Gottes Wort, dass er nur annähernd erwähnt hatte, einen Menschen für ihn zu opfern oder sonst was. Es war für etwas Größeres bestimmt. Zweitens, diese Geschichte und Prüfung ermöglicht uns einen tiefen Einblick in Abrahams Innerstes. Wir wissen nicht, wann Gott uns prüft, aber wir alle wissen, wie sich eine Prüfung anfühlt, oder? Wenn du gequetscht wirst, wenn du geschüttelt wirst, dann kommt das, was in dir ist. Prüfungen offenbaren, was in uns drinnen ist. Wenn Prüfungen in unserem Leben stattfinden, dann zeigt uns das, wie wir dastehen, Gott gegenüber. Manchmal müssen Prüfungen passieren, um uns die Augen zu öffnen. Aber manchmal, so wie hier, verwendet Gott eine Prüfung, um sicherzustellen, ob Abraham der Richtige ist für den Segen, den er bereitet hat. Der Urenkel, 40 Generationen später, wurde Jesus geboren aus dieser Geschichte, aus Abrahams Linie. Und das ist der Segen, der für uns heute ist. Abraham vertraute Gott und seinen Versprechen so sehr, er wusste, dass für Gott nichts unmöglich ist. Er hat so sehr vertraut, dass Gott die Dinge schon wenden wird und drehen wird und machen wird, wie sie passieren müssen. Aber vielleicht der wertvollste Gedanke: Gott demonstriert uns mit dieser Geschichte, wie unglaublich groß seine Liebe ist für uns. Und du denkst dir, what? Wie kann ein Gott, der verlangt, dass sein Sohn geschlachtet oder geopfert wird? Wie kann ein Gott, der das von uns verlangt, der Gott sein, dem wir folgen wollen? Oder? Wie kann das einer sein? Aber ich sage dir, Gott hat Abraham nichts gebeten, was er nicht selbst getan hätte. Und damit kommen wir auch schon zum Schluss dieser Botschaft. Gott bat Abraham, seinen geliebten Sohn, den Isaak, durch den er ihn sein Segen versprochen hat, seine Verheißung. Er bat ihn zu opfern. So wie er erlaubte, seinen Sohn an unserer Stelle zu opfern. Gott ließ Abraham, seinen Sohn Isaak, das Holz auf dem Rücken tragen, den ganzen Berg hinauf, so wie er erlaubte, dass Jesus, sein Sohn, das Kreuz auf dem Berg Golgatha trug, am Tag seiner Hinrichtung für uns. Gott ließ zu, dass sein Vater, Abraham, seinem Sohn die Hände gebunden hat für das Opfer. So wie er erlaubte, dass Jesus Christus, sein Sohn, ans Kreuz genagelt wurde für deine und meine Schuld. Aber Gott hat nicht zugesehen. Er stoppte Abraham und er sorgte für einen Ersatz. Er sorgte für einen Ersatz, damit Isaak leben kann. Soll ich dir was sagen? Jesus war der Ersatz für dich und mich. Du fragst dich, warum musste diese Geschichte passieren? Was ist hier passiert? Es musste der Preis bezahlt werden. Wir mussten gerecht gemacht werden. Es war eine Schuld, die beglichen werden musste, die ein Mensch nicht begleichen kann. Aber Gott hat entschieden. Und wenn du das Alte Testament liest, dann siehst du, er hat es nicht im Neuen Testament entschieden. Er hat viele Jahrhunderte zuvor entschieden. Denn Gott ist der Meister aller Königsklassenentscheidungen. Er hat entschieden, es wird der Tag kommen. Ich habe dafür gesorgt. Ich habe bereits entschieden, damit irgendwann in 2024 in der Oase Church sich Leute versammeln in meinem Namen und sie mich erkennen als Gott und Erlöser. Damit egal, was sie getan haben, egal wann, wie viel, mit wem, egal was sie fertig macht, egal in welcher aussichtslosen Situation sie sein mögen, er hat gesorgt, dass ein Opfer gebracht worden ist. Und dieses Opfer war Jesus. Ich habe begonnen mit dem Titel Die Entscheidung, die alles verändert. Ich hoffe, mir ist es gelungen, zu zeigen, es gibt sie wirklich, die Entscheidung, die alles verändert. In Römer 10, Verse 9 bis 11 steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist ein Versprechen. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Das Versprechen, das Gott uns gegeben hat, ist das Erlösungsgeschenk durch Jesus Christus. Das Geschenk, das durch Abraham und vor allem durch Jesus Christus in unsere Welt gebracht worden ist. Und dass jeder mit einer einfachen Entscheidung annehmen kann. Die Entscheidung zu sagen, Gott, mir ist bewusst, ich habe so viele Fehler gemacht. Ich könnte dieses Opfer nicht sein. Ich kann auch nicht so leben, wie es dich ehrt und die Freude bereitet. Aber ich kehre um und ich erkenne, was du getan hast, was du entschieden hast. Dass du den Preis bezahlt hast für mich am Kreuz. Ich habe diese Predigt heute mit einer Frage begonnen. Ich möchte sie auch mit einer Frage schließen. Wenn du für dich, ohne aufzuzeigen, rauszurufen oder ähnliches, wenn du für dich selber dir die Fragen stellen müsstest, wenn du heute von dieser Erde abtrittst und dich das von deinem leiblichen, von deinem irdischen Körper trennen würde, von 1 bis 10, wie sehr wärst du sicher, dass du bei Gott wärst? 1 wäre natürlich komplett, glaube ich nicht, 10, ich bin 100%ig, 1000%ig in Gottes Hände. Wenn du zusiehst und auch da bist und du hast über diese Frage noch nie nachgedacht und du möchtest heute eine 10 sagen können. Du kannst heute diese Räume hier verlassen mit einer 10 in deinem Herzen. Das ist möglich durch ein Versprechen, das gegeben worden ist. Das werden wir gleich machen können. Aber wenn du an Gott glaubst schon länger, und du kannst diese Frage nicht mit 10 beantworten, wenn sie mit 6, 7, 8 oder sogar 9 beantwortest, dann müssen wir reden. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, welche Gewissheit, welche Sicherheit, welches Versprechen hier gegeben worden ist. Gott hat uns eingeladen, Vergebung anzunehmen, egal was wir getan haben. Und wenn du nicht auf 10 bist, dann hast du auch die Möglichkeit mitzubeten. Denn Gott möchte, und das hat er schon lange entschieden, damit jeder von uns mit einer 10 diesen Raum verlässt. Und er möchte nicht nur, dass du den Raum mit einer 10 verlässt. Er möchte, dass du lebst, wie du noch nie gelebt hast. Erfüllt voller Power und Selbstbewusstsein, großzügig, mit Liebe und Freude und Frieden in deinem Innersten. Und er möchte, dass du anderen Leuten erzählst, dass sie nicht als 9 leben müssen, nicht als 8, nicht als 7, schon gar nicht als 1, dass jeder als 10, du darfst jeden Morgen als 10 aufstehen. Und das dürfen wir gemeinsam machen. Wenn du hier vor Ort bist oder auch online zusiehst, wir möchten ein Gebet sprechen, wo wir einfach Menschen helfen möchten. Wir möchten Menschen helfen, diese Entscheidung zu treffen, Gott in ihr Leben zu bitten. Alles, was Gott möchte, ist, dass du Hi sagst, dass du ihn ansprichst, dass du mit ihm betest, dass du Zeit mit ihm verbringst, dass er dir sein Geschenk geben kann. Ich möchte das auf eine ganz besondere. Es ist mir nicht möglich, diese Geschichte gepredigt zu haben, ohne es in einer Haltung zu machen, in einer Haltung, die Gott auch ehrt. Ich bin nur ehrlich. Wenn du zu Hause bist und diese Entscheidung treffen möchtest, wenn du hier bist und diese Entscheidung treffen möchtest und du gesunde Knie hast, dann lade ich dich ein, das zu tun, was am unangenehmsten ist, in so einem Raum wahrscheinlich, einfach auf deine Knie zu gehen. Du kannst es jetzt machen, wenn du möchtest. Oder auch zu Hause, wo du bist. Das ist eine Haltung in Demut, wo wir offenbaren, Gott hat gesagt in seinem Wort, jedes Knie wird sich verbeugen vor mir. Jedes Knie. Ob wir es hier tun oder irgendwo später, jedes Knie wird sich verbeugen. Und du kannst jetzt ein einfaches Gebet sprechen. Vater im Himmel, danke für deine Liebe und Gnade. Ich sehe nun, was du getan hast. Du hast deinen Sohn nicht verschont, um für meine Schuld zu bezahlen. Vater, ich möchte mit meinem Mund bekennen, du bist Herr der Allmächtige. Und ich glaube fest mit meinem Herzen, dass Jesus gestorben ist und am dritten Tage wieder auferstanden ist, damit mir vergeben wird. Ich lege mein Leben in deine Hände, Herr. Ich vertraue dir. Ich gehorche dir. Ich glaube an dich. Herr, hier bin ich. In Jesu Namen. Amen.